Gestern war Weltfrauentag und der ist immer noch sehr, sehr wichtig, denn wir leben immer noch im Patriarchat und wir sind täglich nicht nur großen Ungleichheiten wie ungleichen Job- und Gehaltsaussichten oder gravierenden Ungerechtigkeiten in Medizin oder Sexualität ausgesetzt, sondern auch vielen kleinen Mikroaggressionen. Und diesen Mikroaggressionen stellt Evelyn Höllrige-Zeigner, unsere heutige Gästin, Mikrofeminismus entgegen. In ihrem Buch The Daily Feminist zeigt sie, was kleine Gesten, alltägliche Handlungen und leicht umsetzbare Strategien bewirken. Eine Form der Revolution im Kleinen, die zeigt so nicht. Auch wenn uns für die großen Sprünge gerade Kraft und Ressourcen fehlen. Evelyn ist Kommunikationswissenschaftlerin und ihr kennt sie vermutlich von Instagram, wo sie mutig über Feminismus und auch Elternschaft spricht. Heute wollen wir mit ihr darüber sprechen, wie Feminismus im stressigen Mama-Alltag Platz finden kann.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-für-Sorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Evelyn, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich habe es gelesen und ich habe dem Vorgespräch schon gesagt, ich finde es mega cool. Ich habe schon die Impulse auf Instagram super cool gefunden. Jetzt nochmal im Buch noch mehr tiefer eingebettet, fand ich mega cool. Und gleichzeitig, und damit möchte ich dich auch gleich einladen, mir da weiterzuhelfen. Ich war aber an manchen Stellen eben schon immer so, das ist ganz schön provokativ irgendwie. Gell? Also ich war schon so ein bisschen zurückhaltend. So, kann ich das wirklich so sagen? Und bin ich damit schon Teil selber des Problems, weil ich das als provokativ empfunden habe?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der ja eigentlich schon der Gedanke an Feminismus irgendwie provokant ist und in dem auch Feminismus als Schimpfwort oft benutzt wird. Deshalb kommt uns das ja auch so wie eine Provokation vor. Ich werde ja sehr oft als radikal betitelt und denke mir immer so, nö, keine Ahnung, es geht noch schlimmer. Nee, aber ich glaube, dass dieses Gefühl einfach daher rührt, auch von der Art und Weise, wie wir auch als Frauen sozialisiert worden sind, als die das emotionale Gleichgewicht halten, als People-Pleaserinnen. Und wir wollen einfach nicht stören. Und der Gedanke daran zu stören ist halt, fühlt sich irgendwie ungut an. Und dann weist man den vielleicht im ersten Moment von sich, obwohl, wenn man dann genauer überlegt, was ist denn jetzt konkret schlimmer, schlimmer unter Anführungszeichen, was stört mehr? Ist das ein Mann, der, weiß ich nicht, manspreadet und mir den Platz wegnimmt, oder bin ich es, die dagegen drückt, die dich stört?
Mhm. Ja, muss ich mich nicht, also das muss man langsam damit warm werden, ja. Provozierende Gefühl war echt stark. Wobei ich dir kognitiv in allem recht geben kann. Aber das ist nicht so. So, ja, okay. Wirklich drücke ich dann, also nehme ich mir meinen Platz oder eben rede ich dezidiert von Männerfußball? Ja. Weil sonst Frauenfußball immer so herausgestellt wird.
Ja, aber würde dich dann eher, also würde dich dann das zu sagen stören oder die Reaktionen, die du darauf bekommst?
Es sind immer die Reaktionen, oder? Also für mich, geht darum, dass ich, wie du sagst, an und für sich die bin, die den Frieden wahren will, die Harmonie nicht der Störfaktor sein will und dann Sorge hat, damit anzuecken, beziehungsweise Unfrieden zu stiften. Ja.
Genau. Okay, aber das ist es ja. Ich meine, die Reaktion, die du darauf bekommst von unserem patriarchalen Umfeld, ist dann in Wahrheit das, was dich in deinem Glauben irgendwo stört.
Ja. Okay.
Ja, da habe ich von meiner sehr feministischen Mama, habe ich, glaube ich, da so ein irgendwas eingepflanzt bekommen, dass ich sowas ganz gern mache dann auch. Also das auch manchmal Spaß macht. Ne? Also auch wenn ich mich jetzt erst so richtig als Feministin bezeichne, seit ich Mama bin. Ich glaube, das haben wir ja schon oft mal angesprochen, weil mir da viel mehr Ungerechtigkeiten auffallen.
Ja.
Plötzlich. Als Kind der 90er dachte man ja manchmal, jetzt haben wir es eigentlich auch schon geschafft, bis man dann also Mama wurde. Also ich zumindest.
Ja.
Aber dieser es mal doch zu sagen und da drauf zu beharren und da auch mal als Störfaktor zu fungieren, gerade bei Leuten, wo ich weiß, die haben da nicht so ein, ja, so ein Gefühl dafür, das macht mir manchmal dann auch Spaß.
Ja.
Sehr gut. Ja. Ne?
Aber es ist halt dann immer die Frage, was störe ich? Was störe ich? Störe ich ich störe eine Ordnung, ja. Und was hält diese Ordnung aufrecht? Mhm. Weil wenn es eine Ordnung ist, die eben Ungleichgewicht oder Ungerechtigkeiten aufrecht hält, dann und ich es eigentlich nur mit einem Wort störe, wie im Männerfußball, dann ist es schon sehr eine fragile Ordnung.
Ja, da ist auf jeden Fall.
Lol.
Ja. Eine Ordnung, die sich von Nagellack auf Männerhänden gestört fühlt, ist
absolut.
Sich selber hinterfragen, oder?
Absolut.
Ja, okay. Aber vielleicht wollen wir mal kurz das Wort aus der Einleitung aufklären. Mikrofeminismus.
Ja.
Was genau dürfen unsere HörerInnen sich darunter vorstellen?
In der Einleitung hieß es ja, man stellt den Mikroaggressionen Mikrofeminismus entgegen. Und ich glaube, dass wir da die zwei Mikros davor sind vielleicht was anderes, weil für mich ist eine Mikroaggression eine kleine Aggression, aber Mikrofeminismus bedeutet für mich nicht kleiner Feminismus. Okay. Das predige ich sehr, sehr, die ganze Zeit. Für mich ist Mikrofeminismus, also Mikro eine Verortung, und zwar auf der Mikroebene, und das bedeutet im Alltag. Das heißt, es ist nicht kleiner Feminismus, sondern es ist, also in der Soziologie sprechen wir von Mikro-, Meso- und Makroebene, von den drei Ebenen, in denen unsere Gesellschaft oder Gesellschaften unterteilt sind. Und unsere Wirkmacht ist im Alltag, also in dieser Mikroebene. Das heißt, wir können Dinge da beeinflussen. Wir können sie vielleicht nicht auf Makroebene beeinflussen, das ist... Wir müssen sehr viele von uns immer am selben Strang ziehen, bis wir dann eben in den Ebenen nach oben gehen. Aber wir können eben bei uns in unserem Alltag Dinge verändern. Und ich glaube, dass das vor allem, ich habe auch drei Kinder, vor allem für Frauen, die eben einen Alltag haben, der halt von Care-Arbeit auch getaktet wird, dass auch eine Erleichterung ist, zu wissen, okay, ich muss nicht große Dinge tun. Es reicht, wenn ich auch, weiß ich nicht, wenn ich meinen Kindern ein Buch vorlese, dass ich da gendere. Es reicht für mich, für meinen Alltag, dass ich eben den Kindern beibringe, dass es okay ist, wenn Jungs mit Puppen spielen, und es okay ist, wenn Mädchen, keine Ahnung, es alles machen dürfen. Also, das ist Feminismus, also auch in der Elternschaft für mich. Und das habe ich auch, glaube ich, im Buch angedeutet, dass wir da, wo wir wirken können, wenn wir da wirken, dann ist das gut genug.
Und das ist ja auch was wir im Podcast hier so oft sagen, dass wir ganz viele Dinge ansprechen, auch was jetzt Selbstfürsorge angeht, was Gerechtigkeit, was Strukturen angeht, Gesundheitsvorsorge, dass wir halt schon auch da darauf hinwirken können, dass es sich gesamtgesellschaftlich ändert, aber manchmal halt einfach Kraft und Ressourcen fehlen und es einfach ein Langstreckenlauf ist und wir aber jetzt akut was tun wollen oder was brauchen, und da ist es für mich fällt es für mich auch rein, ne? Wo ist unser Handlungsspielraum, was können wir für uns machen? Und das fühlt sich halt immer besser an, was tun zu können, als sich hilflos zu fühlen.
Genau, und eben auch wenn die Dinge klein sind und eben wenn du jetzt schon von Gesundheit sprichst, ich glaube, für mich ist es da auch sehr oft zu beobachten und zu realisieren, dass das Gesundheitssystem oder die Medizin sehr lange nur auf den männlichen Körper zugeschnitten war. Und ich glaube auch, dass in der Information die Macht liegt, Dinge zu verändern, und eben in der Information dem Wissen, das wir uns ansammeln können, dass wir dann auch nur in unserem Bekannten- und Freundinnen- und Familienkreis an- oder weiterspreaden können, dass da schon was getan werden kann. Nicht jeder muss eben auf Bühnen stehen oder Social-Media-Plattformen haben, um etwas verändern zu können.
Also du sagst auch diese kleinen, teilweise eben nur die Worte, die man wählt oder so, ja. Auch das hat schon Sprengkraft. Oder?
Absolut. Ja. Das merkst du ja, wenn du jetzt sagst, es ist dir unangenehm, diese Worte zu verwenden, dann das ist doch der Beweis dafür, dass diese Worte Sprengkraft haben, oder?
Ja, so gesehen. Beweisführung abgeschlossen. Ja, danke.
Case closed.
Habe ich direkt mitgeliefert.
Also ich zum Beispiel, das liegt jetzt natürlich auch an meinem Beruf als Lektorin, ich habe relativ jetzt in meinem Alltag das Gendern einfach für mich installiert. Also ich mache das automatisch, weil ich mich auch so viel damit auseinandersetze. Es ist oft gar keine bewusste Entscheidung mehr. Das mache ich einfach in meinem Umfeld. Und manchmal guckt noch jemand komisch, aber es ist okay. Und da merke ich schon. Und dann denke ich auch, das lebe ich ja meinen Söhnen jetzt auch vor. Also die hören das zumindest im Alltag mal. Ne? Und gerade in Bayern ist es ja ein Riesenthema, weil es ja hier und da verboten wird und so. Und also bei mir ist noch keiner gekommen, hat mir irgendwas verboten. Und dann denke ich mir, ja, wenn es in der Schule jetzt in offiziellen Dokumenten vielleicht nicht darf, in der Elternvertretung oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht genau, wie es da rechtlich momentan ist. Aber dass ich das jetzt so ein bisschen im Gespräch abends am Tisch mit einem Bier in der Hand vielleicht doch mal einfach so mache.
Ja.
kann vielleicht den einen oder anderen irritieren, aber das ist ja auch gut.
Irritation ist immer gut, eine Reibung. Ich finde es auch ganz spannend, weil wir von unseren Söhnen sprechen. Wenn wir halt zusammen essen, dann haben wir dieses Ritual, dass wir sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und dann geht der Satz weiter, piep, 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 guten Appetit, jeder isst so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und mein Sohn hat gesagt, und neben Frau, genau. Und das haben wir jetzt noch integriert in unseren Satz. Und dann habe ich mir gedacht, job well done, weil ich habe nichts sagen müssen, weil er selbst gemerkt hat, aufgrund der Tatsache, dass das bei uns so normal ist, dass wir halt eine inklusive Sprache verwenden, hat er selbst gemerkt, Moment, da wird wer ausgeschlossen, nehmen wir noch mit rein.
Sehr gut. Unbedingt auf die Schulter klopfen. Super Mama.
Ja.
Sehr cool. Genau. Ich habe mich gefragt, oder es kommt im Buch eben auch vor, so Alltagsroutinen, die wir eben gar nicht hinterfragen, die wir für ganz normal halten, die aber, wenn man genauer hinschaut, eigentlich aufrechterhaltend sind für das patriarchale System. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen oder Beispiele bringen? Wie erkennen wir die denn?
Naja, ich glaube eben erstmal durch Beobachtung und durch das Verstehen, weil eben, wie du sagst, es fällt einem sehr oft gar nicht auf, dass wir Dinge am Leben erhalten. Und wir tun es ja auch nicht, oder unsere Brüder, Väter, Partner tun das ja auch nicht aus bösen Willen heraus, sondern einfach nur, weil es sich so gehört, ja? Weil eben alles, was anders ist, eine Ordnung stört und eben diese Reibung entstehen lässt. Ich glaube, ich bin ja immer, das predige ich ja auch immer, ist, dass wir auf unsere Sprache achten sollen und eben nicht nur aufs Gendern, sondern auch, wie wir Sprichwörter verwenden, wie wir Dinge sagen, ja? Dass wir zum Beispiel auch, wenn wir sagen, hey, du bist eine richtige Powerfrau, vielleicht meinen wir das als Kompliment, aber was heißt das? Ist man da wirklich eine Ausnahme, wenn man als Frau Stärke zeigt oder Kraft zeigt? Ist das wirklich die Ausnahme oder ist es einfach nur eine sprachliche Markierung für etwas, wo das Patriarchat uns sagt, eigentlich nicht normal ist oder normal sein sollte? Und ich finde, dass wenn wir so Dinge verstehen, die vielleicht werden die ein oder andere wird sagen, naja, ist halt schon ein bisschen übertrieben, ist schon ein bisschen radikal. Aber das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und das ist, ja, das fällt dann auf. Und wenn man da einmal drauf schaut, dann merkt man, naja, es ist halt schon vieles, was uns so als normal vorgelebt wird. Und wenn ich jetzt weiterhin so Elternschaft, wenn ich jetzt Kleidung kaufen gehe für meine Kinder, ich finde das immer sehr bezeichnend. Ich habe 2 Söhne und eine Tochter. Wenn ich Kleidung kaufe, ich habe irgendwann gemerkt, dass vor Jahren eben gemerkt, dass Kinderkleidung unterschiedlich, also die wird in Zentimetern gemessen, und es wird aber, es sind unterschiedlich geschnitten. Die Mädchenkleidung ist immer knapper, kürzer, hat viel dünneren Stoff. Und die Süddeutsche Zeitung hat da auch irgendwann mal eine riesen Analyse dazu gemacht, und tatsächlich, die ist knapper bemessen. Und ich habe da auch irgendwann mal auch Reels gemacht, wo ich Kinderkleidung aufeinandergelegt habe, von derselben Marke, vergleichbare Dinge, Shorts sind knapper, die Tops sind bauchfrei, die Ärmel sind kürzer. Und ich frage mich, das ist das, was wir als normal empfinden. Das ist das, was uns als normal vorgelebt wird. Mhm. Und wenn wir es benennen, stören wir es. Weil ich hab das benannt, und ich wurde auch sehr wüst beschimpft dann, von Frauen sehr wüst beschimpft, weil man das zeigt eben. Und dann kommt, naja, aber Mädchen tragen halt gern solche Sachen. Und dann denke ich mir, ja, aber denk jetzt einen Schritt weiter. Wenn dann eine, weiß ich nicht, 19-Jährige eine knappe Shorts trägt und ein bauchfreies Top, als was wird die bezeichnet und wie wird sie gesehen? Mhm. Und wir haben eine Welt erschaffen, die ja Frauen immer sehr kategorisiert und die Frauen immer eben in Schubladen packt und steckt und labelt. Und eben, wenn wir jetzt zumindest schaffen, diese Label zu erkennen, diese Label zu benennen, diese Label eben nicht mehr zu verwenden, dann machen wir ja schon was in unserem eben Mikro, in unserem Alltag, in unserem Mikrokosmos.
Mhm. Mir ist es gestern, habe ich zu einem unserer Kinder gesagt, also wir süddeutscher, österreichischer Sprachraum, also ja. Da sagten, du bist ja auch manchmal so ein richtiger Schlamper, weil halt einfach wieder die Schulsachen, es war einfach eine Riesenkatastrophe. Und dann dachte ich, das hätte ich zu meiner Tochter nicht, also da hätte ich schlampig gesagt oder sowas, das ist ja gar nicht, dieser Begriff ist ja so unglaublich, also es ist ja unglaublich, das ist mir da aufgefallen halt, ja. Wie gesagt, ist Sprache ja mein tägliches Arbeitsfeld, deswegen fällt mir sowas früher eher auf, aber auch, weil ich mich mit dem Thema Feminismus beschäftige und weil mir das wichtig ist, glaube ich. Und hätte ich vielleicht auch nochmal verbalisieren können. Ist nur in meinem Kopf, stattgefunden, aber wäre vielleicht für alle ein Learning gewesen. Ich meine, vor den Kindern ist, die sind zu klein, um das jetzt zu diskutieren, aber mit meinem Mann gegenüber, sag ich mal.
Ja, voll. Was es gleich für eine andere Konnotation hat, wenn eine Frau diesen Begriff bekommt. Und ich denke mir, es kommt ja sicherlich auch, also nicht nur von Sexualpartnern her, sondern wirklich davon, wie sie, das war ihre Aufgabe war, einfach Ordnung zu halten und eben im Haus, also woher das auch kommt und dass wir das ja weiterhin mittragen, wenn wir so Wörter benutzen.
Oder dass immer noch bei uns, es ist ein Running Gag, dass mein Mann einfach viel ordentlicher ist als ich und es ja so untypisch ist, dass es bei uns der Mann ist, der ordentlicher ist. Ja. Das stört die Leute so, das kriegen die überhaupt nicht auf die Reihe, ne, warum das so ist. Ich bin halt einfach nicht so ordentlich. Und dass das einfach eine Charaktersache ist und nichts...
Also nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, ja. Ich habe auch diese Studie im Buch drinnen, die finde ich immer super spannend, weil sie halt echt bezeichnend ist. Und zwar ging, ich weiß nicht mal, welche Studie genau, wie sie hieß, aber die ist eben dort vermerkt. Und da geht es darum, dass da gab es 2 Räume und eines war mega unordentlich und einmal war der Raum mega clean. Und einmal war der cleane Raum der von Jane und der von John. Ja? Also es war immer eine Frau und ein Mann, wo gesagt wurde, das ist der Raum von Jane und das ist der Raum von John und der unordentliche Raum ist der von Jane und der von John. Und lustigerweise wurden die Räume ganz unterschiedlich gewertet. Der unordentliche Raum, wenn er von einem Mann war, war so, naja, ist halt ein Mann, kann man halt nichts machen, die sehen den Schmutz nicht. Bei Jane war, boah, ja, ist schon wild, ja, schon wild. Also die Wertung, die wir gegenüber Frauen haben, und das ist ja auch was wir internalisiert haben und wo wir erst merken müssen, dass wir es internalisiert haben. Und das hat ja nichts mit, also es hat einfach mit der Art und Weise zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was uns vorgelebt wurde. Wenn wir das merken, dann merken wir auch, okay, da es gelten andere Standards für die Ordnung von Frauen und Männern. Und nicht nur da, also in allen Bereichen gelten einfach andere Standards.
Ja.
auch in der Mutterschaft.
Das ist immer wieder schlimm, weil das, also gerade bei der Elternschaft merkt man das ja so brutal, oder? Der Papa auf dem Spielplatz mit den Kindern ist schon ein super engagierter Papa, der präsent ist, selbst wenn der dann kurz ein Arbeitstelefonat annehmen muss und sein Handy in der Hand hat, aber die Mama auf dem Spielplatz, die kurz in ihr Handy guckt, also das ist ja diese Doppelmoral, diese Doppelstandards, das ist einfach wirklich super frustrierend.
Mir ist das tatsächlich mal passiert, da war meine Tochter 6 Monate alt oder so, noch kleiner wahrscheinlich, weil es war noch Sommer, und ich bin dann mit dem Baby in der Trage von der Kinderärztin gekommen und habe mit meinem Mann telefoniert, weil es eben gerade von der Kinderärztin, und ich weiß noch, dass so 2 alte Damen auf der Parkbank gesessen sind, und die haben ganz wüst über mich geschimpft, ganz laut: Ja, die jungen Mütter heutzutage nur mehr am Handy. Und ich war postpartal, ich war mega vulnerabel, und ich hab so ein schlechtes Gefühl gehabt beim ersten, das erste Kind. Und weiß ich jetzt noch, und das ist jetzt 10 Jahre her, dass mich das ganz arg berührt hat. Aber ich weiß, dass mein Mann, jedes Wochenende hat er sich das Baby umgeschnallt und ist eben im gleichen Park spazieren gegangen und hat dann mit seiner Mutter oder mit seinem Vater oder mit seiner Familie telefoniert, mit Headphones, und dem ist das nie passiert. Nie, kein einziges Mal.
Der hat vielleicht noch positiv abschön. Wo ich das
gemacht habe, genau, der geht einfach mit dem Baby spazieren. Dass das Baby geschlafen hat auf meiner Brust, war ja wurscht. Ja, das ist völlig egal. Aber ich darf nicht telefonieren währenddessen.
Und das bleibt, also das bleibt über Jahre. Ne? Also weil das tut einem so weh, weil man und du bist ja auch jemand, der sich das Thema, und trotzdem verletzt einen, und denkt man dann drüber nach, ob man selber vielleicht doch was falsch gemacht hat. Das finde ich so, also was solche Bemerkungen, und das wundert mich manchmal, oder deswegen mache ich Social Media zu, weil ich sage, jetzt reicht's wieder.
Ja.
Was da manchmal dann kommt, was Frauen bitte, also das ist ganz oft so Sachen, die tun mir schon beim Lesen weh, an Vorwürfen, und das, und klar kriegen Männer auch Hate ab in den sozialen Medien, aber nicht in dem.
Nicht vergleichbar, gar nicht vergleichbar mit dem, was, also wirklich auch statistisch gesehen, nicht vergleichbar mit dem, was Frauen an Hate abbekommen.
Ja, auch was Körperbewertung und solche Dinge angeht, ne?
Also. Ja. Jeden Tag, wenn ich die Kommentare aufmache, habe ich mindestens eine Beleidigung drin über mein Äußeres. Also wenn es nicht halt die Fresse ist, das sind mir eh noch die Liebsten, weil ich mir denke so, not gonna do that, aber you can try. nee, aber immer, weil ich mir denke so, ja, was ist mir wurscht? Also was du musst mich nicht schön finden, aber das ist ja genau das, diese Anspruchshaltung, die wir Frauenkörpern gegenüber haben. Du musst schön sein, um überhaupt irgendetwas sagen zu dürfen, und dann aber nehme ich dich nicht ernst.
Mhm.
Das macht mich auch wütend.
Ja.
As you can tell.
Gestern habe ich auf Threads voll den empowernden, also es war sicher nicht alles ganz optimal, aber da hat eine gepostet irgendwie, sie versteht überhaupt nicht, dass sich Frauen nicht die Maniküre oder Pediküre machen. Warum macht man das nicht?
Den habe ich auch gesehen.
Und dann haben ganz viele Frauen drunter gepostet, ich bin Chirurgin, ich darf das nicht. Oder beim Klettern bricht mir alles ab. Oder ich habe halt einfach keinen Bock drauf. Ist mir doch egal, wie mein Nägel aus. Aber auch ganz viele so, was andere Lebenswelten, also war ganz viel empowernd. Ich habe so coole Jobs oder Hobbys, wo das nicht passt. Oder ich mache mir die Nägel einfach selber. Das fand ich auch so schön, dass das dann kam. Weil man darf sich das ja machen lassen. Aber man muss doch nicht voraussetzen, dass jede Frau das machen möchte oder kann oder genug Geld
hat. Das war dieser Typ, oder? Nein, ich weiß nicht. Der das drüber geschrieben hat, so von wegen, habe ich gesehen nämlich, ich gehe davon aus, dass du halt keine Kohle hast, wenn du dir die Nägel nicht machst.
Genau.
Das war dieser Typ an der Bar, ganz alleine, der sich die Kamera aufgestellt hat, sich selbst gefilmt hat und dann einen Text drüber gelegt hat mit: Wenn du dir die Nägel nicht machst, bist du pleite. Bro, ganz ehrlich. Get a fucking life. Ja. Ja, den habe ich gesehen. Ja.
Aber da fand ich, haben die Frauen sich das zurückerobert. In dem Fall und sich gezeigt, was für coole Frauen sie halt sind. Oder wie cool sie es selber machen. Oder warum sie es. Also, das fand ich ganz, ganz bestärkend. Und das hat irgendjemand dann auch geschrieben: Mensch, das müsste man irgendwie fürs Museum aufheben, weil das so cool war. Und drunter hat es umgedreht. Aber ganz oft ist es eben nicht so. Und das passiert ja nicht auf Social Media, nur das passiert ja auch im Alltag. Ne? Und,
natürlich.
Und dieses Körperbild-Sache ist so ein bisschen mein Wunderpunkt. Deswegen regt mich das immer
Amaislauf.
Ja, ja, weil wir ja dafür kritisiert werden. Ja? Kein Mann wird dafür kritisiert, wie er aussieht, wenn er spricht. Keiner.
Und umgekehrt habe ich halt auch so nach der Geburt, du bist aber schon wieder so schön schlank. Da habe ich ganz viel Lob dafür bekommen.
Ja.
Das mir total beschissen ging. Ja, niemanden interessiert. Ja, ja. Hauptsache, ich war wieder schlank. Warum war ich schlank? Weil ich nicht mehr gegessen habe, weil es mir nicht besonders gut ging. So, ja?
Ja.
Also das ist natürlich immer sehr individuell, aber denke ich, man hätte so viele nette Sachen sagen können zu mir nach der Geburt. Aber ganz oft kam, bist du schon wieder schön schlank? Als wäre das irgendwie eine Leistung, als hätte ich mir das aussuchen können.
Ja, nee, das ist immer, vor allem glaube ich auch, wenn man Mütter ist, dann wird das ja noch mal mehr als Leistung gesehen, wenn du Mutter bist und dich dann noch, schlank. Ja. Das ist auch so, Bro.
Ich habe gerade andere Probleme.
Ja. Keeping people alive.
Ja, oder es ist auch mein Problem und ich möchte auch nicht so
drauf ansprechen. Ja, ich möchte nicht darüber sprechen. Ja,
ja.
Ja, total.
Aber wenn wir gerade bei Anspruchshaltung sind, so, wir wollen ja auch an und für sich nicht auf die ganzen Sorgen von Frauen noch was oben drauf legen oder auf die ganze To-Do-Liste und den ganzen Mental Load und den erhobenen Zeigefinger und du musst jetzt auch noch, du müsstest jetzt eigentlich auch noch viel feministischer sein, als du es vielleicht gerade aktuell bist, ist, wie schaukel ich das gut ein? Also jetzt hier nicht mit Perfektionismus und nochmal eine To-Do obendrauf und du musst ja schon bedürfnisorientiert erziehen und du musst schon den After-Pregnancy-Body wieder shapen und pipapo gute Partnerin sein, in der Arbeitswelt gutes Standing haben. Und jetzt bitte auch noch richtig krass feministisch unterwegs, weil wir rütteln jetzt die Welt auf.
Hä? Ja, Hilfe. Aber genau das, darum, deshalb sage ich ja, für mich ist es nicht ein du musst machen, sondern eher schau mal, ich zeig dir, wie du Dinge verstehen kannst. Und ich glaube, alles setzt halt ein Umdenken voraus. Und ein Umdenken ist jetzt nicht physically anstrengend. Ja? Aber vielleicht, warum geht es mir schlecht? Warum will die Welt, dass ich bedürfnisorientiert erziehe? Warum will die Welt, dass ich in einem perfekten, unter Anführungszeichen, After-Pregnancy-Body halt? Warum? Und warum nagt das an mir? Und ich glaube, dass auf der Suche nach dem Warum kommt eben Feminismus ins Spiel und kommt da das Verständnis. Und das ist für mich Mikrofeminismus, ist zu verstehen, was mich auf Mikroebene eben, was dieses latente Unwohlsein verursacht. Und das ist the patriarchy, probably. Aber dieses Verstehen davon, das ist schon das ist kein To-Do, finde ich, im Sinne von, du musst mehr machen. Ich glaube, das ist eine Lösung, ein Knopf, der dann, weiß ich nicht, ein Puzzlestück, der einfach das aufeinander passt. Also so empfinde ich das, weil es eben nicht ein To-Do ist. Es ist einfach eine Erleichterung, zu wissen, boah, ich muss das ja gar nicht, nur weil, keine Ahnung, irgendein Schönheitschirurg aus Dubai sich das Wort Mommy Makeover erfunden hat, muss ich das nicht machen müssen. Also ich meine, the irony, dass es sowas wie ein Mommy Makeover gibt und Frauen einfach die Spuren einer Geburt und einer Schwangerschaft mit sich tragen, aber dass, ich glaube, das habe ich im Buch geschrieben, dass der Dadbod im Internet verherrlicht wird, wo Väter einfach literally gar nichts machen. Ja. Aber das ist sexy, das wird romantisiert, das ist cute, wenn ein Mann so ein bisschen Bäuchlein hat, so ein Wohlstandsbäuchchen. Aber bei Frauen, die ein Leben erschaffen haben oder mehrere Leben, muss es verbessert werden. Und dass das nicht mein individuelles Problem ist als Frau, als Mutter, wenn ich mich damit unwohl fühle, sondern dass excuse my French, scheiß Patriarchat ist, das uns das vorlebt und das normalisiert, wenn ich das verstehe, das ist befreiend. Das ist, also das Verständnis ist Selbstfürsorge ohne To-Do, einfach nur das Verstehen ist.
Und wenn ich verstehe, dann lebe ich ja auch was anderes ganz vor. Anders. Also weil ich, wenn ich das mal verstanden habe, dann finde ich, kann ich gar nicht so dagegen handeln mehr. Da komme ich mir selber doof vor. Also ja. Klar, da dauert es, bis ich bestimmte Sachen, die ich jetzt seit 30, 40 Jahren irgendwelche Muster in mir habe, bis ich dagegen arbeiten kann. Aber wenn ich dann mit meinen Kindern spreche oder im Umfeld, kann ich das zumindest das Wissen nicht mehr wegignorieren. Und dann ändert sich ja, finde ich, schon automatisch was im Verhalten auch. Deswegen, das sage ich immer, seit ich Mama bin, bin ich automatisch Feministin. Vielleicht ja, nicht in jeder Situation, wo es möglich wäre, aber in vielen, weil es einfach nicht anders geht.
Aber ich glaube, du musst ja nicht in allen Situationen perfekt feministisch handeln. Das, ich meine, das ist ja eine Utopie. Allein die Tatsache, dass wir sagen, ja, ich bin Feministin, ich gebe mein Bestes Tag für Tag und wie das dann jeden Tag aussieht, individuell, das bleibt dann jeder selbst überlassen. Aber allein, dass wir versuchen, da, wo es uns möglich ist, da, wo es uns jetzt nicht mega anstrengt. Und auch manchmal strengt es uns an und dann haben wir am nächsten Tag vielleicht weniger Kraft für Dinge. Aber dass wir das versuchen, das ist doch schon ein Schritt in eine gerechtere Zukunft, weil wir es ja unseren Kindern vorleben.
Du hast ja 199 konkrete Handlungstipps, also so kleine mikrofeministische Impulse in deinem Buch. Du hast auch gesagt, es hätten noch mal viel mehr werden können,
ja,
die wir bestimmt alle auf Instagram auch entdecken können vorzu. Aber welcher davon ist denn der, der dir am meisten Freude macht, wo du richtig Spaß damit hast, wenn du da in dieses, sag ich mal, vielleicht Wespennest reinstechen kannst? Oder so, welcher kitzelt dich am meisten?
Also gibt es wirklich viele, weil ich habe die Frage sehr oft gestellt bekommen, ich habe immer was anderes geantwortet.
Sehr gut. Das ist sehr gut, weil ich ja dann alle Beispiele schön
gut. Nee, aber was mir jetzt einfällt, weil ich gerade so darüber geredet habe vor ein paar Tagen, wenn Männer sagen, ja, früher gab es noch richtige Männer, steht auch im Buch drin, dann antworten mit, naja, früher haben sie noch Perücken und High Heels getragen. Stimmt, weil im Barock war das halt total normal, dass Männer einfach schöne, cute Löckchen hatten und halt High Heels damit, waren ja die Männer waren diejenigen, die High Heels eingeführt haben, damit sie in den, wie heißt das bei den Pferden und die
Reiterdings,
genau, Steigbügel, damit sie da Halt hatten. Also Ich finde dieses Bild von Männlichkeit, der wandelt sich natürlich auch, ja, wie das Blau eine männliche Farbe ist, war es früher auch nicht, das war die Farbe der Jungfrau Maria und Rot, Rosa war das kleine Rot, das war eine männliche Farbe. Alles ist im Wandel, früher war es auch nicht so strikt oder ja, auch mit anders.
Auch mit den Schönheitsidealen, ne? Das war,
ja.
Also es kommt jetzt ja gerade dieser Skinny-Trend wieder ganz massiv. Der war ja auch noch gar nicht so lange weg, wenn er überhaupt weg war, aber es gab ja das Barock oder so, ne? Also guckt euch die Zeichnungen an, was im Barock, wie Frauen da aussahen, ne? Und klar ist es in gewissem Maße manchmal auch eine Gesundheitsfrage, aber zu 99% ist das, was wir da halt vorleben, wollen Männer das ja nicht uns so haben, damit wir gesünder sind, sondern damit wir halt so ausschauen, wie sie es irgendwie geil finden.
Ja, ja, ist so. Ist so, ja. Ja, das mit Skinny Talk hat mich auch, beschäftigt mich auch sehr intensiv, muss ich sagen, weil, wie du sagst, wir hatten gerade Size Zero, das war doch
das vorletzt, war ja, damit bin ich aufgewachsen, es kommt dann Mist wieder.
Ja. Genau, aber es kommt wieder und es kommt irgendwie so richtig wuchtig zurück, weil jetzt hat ja jeder durch Mounjaro oder Ozempic ja auf, also hat jeder, der privilegiert genug ist oder jede, die privilegiert genug ist, die Möglichkeit, unter Anführungszeichen. Und was macht das mit uns? Was macht das mit Frauen? Was macht das?
Mhm. Ja.
Wir wissen ja, was es mit uns macht. Wir sind ja da schon durch.
Ja, ja. Und also das ist wirklich ein Thema von mir. Und das macht mich ganz, diese Ozempic, die beschäftigt mich wirklich viel zu sehr, als sie mich beschäftigen sollte. Aber ich denke halt, jetzt weiß ich, warum es mich beschäftigen kann, es irgendwie vielleicht noch einordnen, aber wann war denn Size Zero, als ich 13, 14 war und diese Calvin Klein Models und so, das hat sich halt einfach wahnsinnig tief eingegraben. Ne? Und das
klärt
sich bei unseren Kindern und Töchtern und auch bei den Söhnen, die das dann irgendwie cool finden, weil es ja überall ist, auch ein. Ja.
Ja, wo das einfach normal ist. Ich meine, ich irgendwann habe ich so einen Post gesehen. Ich habe früher, ich bin ja in Italien groß geworden, da gab es diese ganzen italienischen Zeitungen, die hießen Pops, Joy und so weiter, das war In-Touch-mäßig. Und da waren wirklich so oft Bilder von damals in Britney Spears, Christina Aguilera, wo, oh, die hat zugenommen. Und man sieht es jetzt an, mit dem Blick von jetzt. Und
ja.
Die war einfach literally nicht mehr Haut und Knochen und wurde dann einfach oft, also wirklich sowas von massiv geschämt und ich meine, stell dir mal vor, was wir jetzt mit uns gemacht haben, was das eben mit den Frauen gemacht haben, die eben im Rampenlicht damals zu der Zeit standen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo vielleicht jetzt dieser Hate nicht mehr so plakativ vom Boulevardpresse, von der Presse kommt, aber er kommt ja trotzdem. Und wir gehen ja wieder irgendwie in eine Zeit zurück, wo eben durch Social Media Sachen vorgelebt werden, die wortwörtlich ungesund sind, ja.
Ich finde, Britney Spears ist ein voll gutes Beispiel, was so Patriarchat auch macht. Die ist ja, die war ja so jung, als sie als Hit Me One More Time in dieser Schuluniform da vorausgeschickt wurde und dann hat ihr Vater das alles so an sich gerissen. Ich meine, die ist psychisch krank natürlich auch, aber wenn sie jetzt was macht, wird sie halt auch geschämt, weil sie jetzt versucht, in dem bisschen, was sie hat, irgendwie was zu machen, was ihr entspricht oder so, dann wird auch wieder draufgehauen. Als ich die Haare rasiert habe, ich habe da so eine interessante Biografie gelesen, das war halt auch einfach ein Zeichen von Rebellion und ihr könnt mich mal, da wurde sie, was wurde diese Frau, ja, jetzt dreht sie durch und, also ich meine, die ist krank, aber sie ist halt krank und selbst wenn das davon gewesen wäre, aber es war halt einfach, sagt sie ja, so ein Zeichen für, ich möchte mich da nicht mehr so reindrängen lassen. Und ich finde, das ist so ein ganz furchtbares Beispiel, weil sie halt die Figur war, die das alles abbekommen hat, was das mit dem Leben machen kann.
Und wenn wir jetzt aber, also wenn wir jetzt das anders umdrehen und uns denken, okay, wäre das jetzt ein Mann gewesen, der 2 Kinder, viele Ehen, ganz kurze Ehen hätte, der sich in einem Meltdown oder auch, keine Ahnung, Drogenrausch die Haare rasiert, dann wäre es ein Rockstar, dann wäre es ein fucking Rockstar, dann würde er gefeiert werden, boah, hey, hast du gesehen, hey.
Der lässt sich nichts sagen.
Der lässt sich nicht sagen, der ist, ja, ich meine, Ozzy Osbourne hat eine fucking Fledermaus den Kopf abgebissen.
Ja. Ja, und das war, da war der ein harter Kerl.
Ja, es war ein harter Kerl. Ja, aber wie eben, das ist ja, so sind, das sind die Bilder, die wir drinnen haben. Und wenn wir uns eben diese, auch, das ist, vielleicht ist das jetzt mein Lieblingsmikrofeminismus, ist einfach sich die Frage zu stellen, würden wir das bei einem Mann genauso sagen? Wenn wir über eine Frau urteilen, egal wo es ist. Ja? Und ich glaube, wenn die Antwort nö ist, dann liegt was im Argen.
Ich bin jetzt ein klein bisschen stolz auf mich, weil ich das nämlich in der Arbeit schon ganz oft mache. Wir haben ja relativ oft diese Väter-Mutter-Thematik und dann war es letztens zum Beispiel mal das Thema, dass ein Paar sich getrennt hat, die Kinder sind beim Vater geblieben und der wollte dann von der Vollzeit arbeitenden Mutter diesen Kinderunterhalt haben. Es war plötzlich so eine Aufregung bei uns, so, ja, aber wie jetzt und so. Und dann gesagt, halt mal, stopp. Wir würden hier ja gerade auch komplett normal reagieren, wenn die Kinder bei ihr geblieben wären und sie würde, also einfach nur dieses, hey, wie würden wir es denn beim anderen sehen, diesen Perspektivenwechsel und eben auch so dieses, das, was wir gerade bei der Frau verurteilen, über die wir hier gerade sprechen, das würden wir gar nicht erwähnen, wenn es sein Vater tun würde. Ja. Also das nutze ich tatsächlich schon total oft, habe ich aber noch nicht als Feminismus für mich erkannt, sondern einfach nur so, weil mir dieser Perspektivenwechsel da immer so wichtig ist. Aber der ist so hilfreich, der deckt so viel auf an Ungerechtigkeit in unserem Denken und Ansprüchen. Finde ich toll. Ja. Und was ist der dich am meisten herausfordert oder wo du am ehesten sagst, oh, der ist noch schwierig, vielleicht da bin ich noch nicht so sattelfest, selbstsicher drin, oder gibt es überhaupt einen?
Das gibt's nicht mehr.
Es kommt immer auf die Situation an, denke ich. Also für mich ist es tatsächlich, ich bin jemand, der sehr introvertiert ist, wird man jetzt nicht meinen, aber halt ist wirklich so, vor allem und auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich würde in der Ding zurückspreaden, was ich muss mich überwinden, ich muss mich so hart überwinden, weil ich möchte dann nicht mit diesem Mann reden, ich möchte nicht mit diesem Mann, keine Ahnung, Blickkontakt halten, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, fällt mir schwer. Und da ist es tatsächlich situationsabhängig, oh, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich eben in der U-Bahn bin und der Dude einfach seine Beine so breit macht. Mhm. Sitze ich mich dann trotzdem hin und drücke dagegen oder setze mich weg. Was ich aber jetzt irgendwo mal gelesen habe, das fand ich ganz gut, oder ich glaube, das habe ich sogar selbst geschrieben, ha, weiß ich nicht mehr, nämlich wenn ein Mann manspreadet neben mir, den Fuß dann so hinstellen, dass die Sohle an sein gespreadetes an seinen gespreadeten Oberschenkel angeht, also die Schuhsohle, dass man praktisch ihn dann wegekelt.
Ich finde, wenn man damit, also das schaffe ich auch noch nicht, aber ich fahre auch so selten öffentlich hier, gefühlt am Land. Aber was ich, manchmal mache ich es jetzt, da bin ich mal stolz auf mich, dass ich am Gehweg nicht ausweiche.
Ja.
Ah, ja, das fand ich ja auch so. Weil da muss man auch niemanden berühren dabei. Und ich bin jetzt auch wirklich, ich bin einfach sauklein und so. Also ich einfach weiter meinen Weg gehe und denke, nein, ich gehe nicht zur Seite. Schau, was du draus machst. Ja. Und das hat mich auch Überwindung gekostet, das schaffe ich jetzt manchmal. Ja.
Ja. Ich war jetzt in den Herbstferien, waren wir in Süditalien. Und da ist es mir wirklich aufgefallen, ich lebe in Wien. Da weichen die Leute dann schon aus, wenn man stehen bleibt. Aber in Süditalien, das war so hart, da merkt man wirklich noch, und ich darf das sagen als Italienerin, das ist schon sehr viel Macho-Kultur noch, ja. Und das war wirklich bezeichnend. Ich war einmal mit meinem Sohn dann einkaufen, und der ist 4, und ich hatte halt 2 richtig fette Einkaufstaschen. Da kommt ein Mann entgegen, der war nicht viel größer als ich. Ich bin 1,60. Und das ist zwar mega breit, das ist im Einkaufszentrum, der ist mir einfach nicht ausgewichen. Ich habe dann die Taschen abgestellt und habe mich angeschaut. Der wird sich auch denken, die verrückten Touristen. Ich habe dann extra auch nicht auf Italienisch geredet, weil ich wollte eben nicht in die Konfrontation gehen. Aber da habe ich mir auch gedacht, so Bro, ich meine, nein, du hast einfach keine Einkaufstasche und nicht ein Kind neben dir. Du weichst aus. Ja? Und ich glaube, es macht mich, jetzt habe ich auch ins Buch geschrieben, es macht einen einfach fucking wütend, aber embrace the anger, wirklich.
Mhm. Ja, die Wut kann man nutzen, gell? Das, genau, kann man dazu vielleicht auch noch die Folge mit Chris End anhören zum Umgang mit Wut, wo er auch gesagt hat, das ist Energie, die kann man nutzen, die muss auch raus und. Genau, bevor man sie in sich hineinfrisst oder an sich selber da und rumschraubt, ich muss da noch besser werden, ich muss hier noch schöner werden, noch das, sondern so eben sie nutzen, um kleine Impulse im Alltag zu setzen, mit denen so diese Mini-Rebellion, wir machen so nicht weiter. Sehr cool.
Ja. Kleiner Service-Hinweis, falls ihr euch jetzt überlegt, die Folge kenne ich gar nicht, kann es sein, dass die nach dieser hier erscheint. Aber wir haben sie heute schon aufgenommen.
Sorry, also dann
freut euch drauf.
Der Teaser für die Folge mit Chris. Hört rein, was er über Wut sagt. So ist es, wenn man zu viele Folgen im Kopf hat und dann denkt, jetzt könnte ich mal einen Rückbezug machen. Nein, das war eine Vorschau. Bitte, weiter im Text. Nein, ich habe ja festgestellt beim Lesen, das war für mich, ich habe mit Manspreading noch nie bewusst ein Problem gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, warum. Und bin auf einen Kommentar gestoßen, den eine Arbeitskollegin schon mal zu mir gesagt hatte. Gesagt, du nimmst selber immer so viel Raum ein. Und ich bin nämlich nicht die mit überschlagenen Beinen da sitzt, sondern ich bin das. Also mir dann, ich habe mir meinen Raum da schon immer genommen, war auch cool zum Sehen. Aber dann habe ich mal aktiver drauf geachtet. Also nicht, was ich mache, sondern wie das bei den anderen ist. Weil das ein Thema war, das mir nicht bewusst war, dass das eine Sache ist. Ja. Und bin überrascht gewesen, wie viel, weil ich fahre jeden Tag mit dem Zug in die Arbeit. Das perfekte Studienfeld für das.
Ja.
Und gesagt, okay, krass, das ist echt ein Thema für andere Menschen. Ja, da war ich sehr überrascht, aber bin jetzt auch da bewusst dafür. Mhm.
Voll.
Also auch wieder ein gutes Beispiel von Sachen, die einem nicht auffallen, weil man ist, also weil man die Realität nicht kennt. Mhm. Und dann vielleicht, also wärst du ein Mann, hättest du gesagt, nö, gibt's nicht. Gibt's nicht. Mhm. Ja? Ja. Aber eben, dass man dann ganz kurz beobachtet und dann merkt, oh, doch, das gibt's und offensichtlich haben Menschen damit ein Problem und benennen das, ist halt eben der nächste Schritt, ne?
Mhm, auf jeden Fall, ja. Mit Blick auf die Uhr würde ich dich gerne noch fragen, wenn man nur eine Sache mitnehmen darf aus dem Buch, wenn es nur eine Sache gibt, die hängen bleibt, weil Mom Brain, dann welche?
Vielleicht können wir wirklich sagen, dass es nicht um Perfektionismus geht und dass es nicht darum geht, eben die perfekte Feministin zu sein und die perfekte das Leben so zu führen, dass niemand schimpft, ja, aber dass es darum einfach geht, diesen Gerechtigkeitssinn, den wir haben, vielleicht auch gerade seit wir Mütter geworden sind, wie du sagst, dass wir den auch irgendwo eben kanalisieren können und dass wir das eben in unserem Kleinen auch tun dürfen sollen. Und das Buch, glaube ich, hilft auch ein bisschen zu erkennen, wo das überall der Fall sein könnte. Ja.
Super. Und wer jetzt sagt, der würde da gerne noch mehr reinlesen, welche Impulse es gibt oder was alles dahinter steckt, wie das Ganze wirkt oder eben wie man, Katharina sagt ja auch so, mit so richtig viel Freude an der Sache vielleicht auch ein bisschen provozieren kann, um was anzustoßen. Und, diejenige darf uns gerne schreiben. Wir verlosen unter unseren Steady-Unterstützerinnen einmal, und ich halte es schnell in die Kamera, The Daily Feminist, 199 konkrete Handlungstipps für Gleichberechtigung im Alltag. Also ganz, ganz alltagstauglich und auch schön häppchenweise gelesen. Also ihr müsst da nicht wieder, das lieben wir ja, Bücher für Mütter im Familienalltag, die häppchenweise gelesen werden können. Also ihr könnt euch auch einfach nur einen Impuls mal kurz durchlesen und sagen, ah, komm, den probiere ich mal aus. Oder, ah, nee, das ist nichts für mich, nächster. Also richtig cool anwendbar. Und das verlosen wir. Und schreibt uns doch mal gerne, ob ihr schon was mitgenommen habt, beziehungsweise ob ihr schon einen eigenen kleinen Mikroimpuls habt, den ihr gerne anwendet. Also wo ihr immer besonders viel Wert drauf legt, dass es so genannt wird oder eben, dass es Männerfußball heißt. Oder ich weiß nicht, was euch vielleicht so einfällt. Oder was ihr bei Evelyn schon bei Instagram gesehen habt und schon ausprobiert habt. Lasst uns mal teilhaben an euren mikrofeministischen Erfahrungen und Impulsen, dass wir es vielleicht auch teilen können, was ihr da so macht. Und genau, wer noch mehr lesen will oder mehr erfahren will, Evelyn, wo findet man dich?
Ja, auf Instagram auf alle Fälle, unter Little Paper Plane. Und ja, in den Büchereien, schätze ich mal.
In der Buchhandlung, in den Büchereien. Ja. Hoffentlich in gut geführten Büchereien auch.
Ja, ja,
ja. Ja, sehr gut. Cool, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und für die Mission auch uns da
mit das zeigen. Missionieren.
Das Missionieren, ja, genau. aber im absolut positiven Sinne, mit diesen kleinen Alltagsimpulsen, sodass dass jeder was für sich mitnehmen kann und ausprobieren kann, wie er die Welt im Kleinen verändert. Sehr cool. Vielen Dank
dafür. Dankeschön.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei bei Mama für Sorge am nächsten Montag. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.
Tschüss.